So reagiert das Netz auf den neuen Thelenfonds. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat.
Lass uns sofort alles abschießen.
CryptoSpace scheint wieder erwacht zu sein.
Bison hat anscheinend rückwirkend relativ viele Affiliate-Werbepartnerschaften gekündigt. Und das gab einen Aufschrei.
Wir können ja immer diese Order-Typen erklären.
Manchmal frage ich mich echt bei so Leuten, was bei denen falsch im Kopf ist.
Mich interessiert eigentlich nur, ob ich jetzt meine Wette gewinne oder nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Marktgeflüster, eine Folge vor unserem nächsten kleinen Jubiläum. Bist du schon aufgeregt, Holger?
Extrem. Ich warte ja oder bin ja eigentlich schon seit langem gespannt darauf, was du mir zum Jubiläum schenkst. Weil Valentinstag ist vorbei. Ja, Valentinstag ist vorbei. Ich habe nichts von dir bekommen. Weiß ja auch nicht, was da los ist.
Ich habe meiner Frau zum Valentinstag einen Mietumzugswagen geschenkt. Wir sind an dem Tag umgezogen und sie hat ihre Kreditkarte hat nicht funktioniert. Dann habe ich das bezahlt und hat sie gesagt, danke für das Valentinstag-Geschenk.
Es ist zumindest mal was
Cleveres. Romantisch.
Es ist sehr romantisch, sehr romantisch und hat sie vielleicht wahrscheinlich noch nie von jemandem bekommen.
Genau, sehr wahrscheinlich nicht, ja.
Das heißt, ja, du bist jetzt hast final Paris verlassen.
Nein, umgekehrt. Wir sind innerhalb von Paris umgezogen. Du kennst ja die Story, dass unser Vermieter in Paris seine Wohnung verkaufen wollte und daraufhin den Vertrag gekündigt hat. Und daraufhin haben wir halt jetzt für die nächsten 10 Monate uns eine neue Wohnung gesucht. Und die haben wir jetzt. Das ist das erste Mal, dass ich in Frankreich nicht in Paris wohne, sondern im Speckgürtel. Ist mal was anderes. Dafür Wohnung mit Balkon, volle Südseite, auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, nur für 10 Monate.
Ich dachte schon, du erzählst mir, dass du in den Élysée-Palast eingezogen bist.
Genau, zu meinem Best Buddy Macron.
Ihr kennt euch das sicher cool. Aus dem PI, also wer weiß.
Nein, leider nicht. Ja, das wäre cool, das wäre auf jeden Fall mal ein interessanter Kontakt.
Ich habe eine Frage an dich, Thomas, beziehungsweise ich muss dir eigentlich ein Geständnis machen und wollte eigentlich bloß mal deinen Kommentar dazu hören.
Okay, bin sehr gespannt.
Und zwar, wusstest du, dass ich jahrelang Veganer war?
Das war mir bekannt, ja. Hast du es nicht in der letzten Folge sogar gesagt?
Okay, sehr gut. Dann,
ich glaube, du hast mir sogar zweimal gesagt. Ich habe es einmal wieder vergessen gehabt und deswegen war ich auch in der letzten Folge wieder mal überrascht.
Noch besser, dann antizipierst du auch schon, was kam. Mich hat nämlich ein netter Hörer angeschrieben, der Tom. Und zwar war er erstaunt, dass du in der letzten Folge erstaunt warst, dass ich mal Veganer war und sagte mir, also ich kann vorlesen, er hört dir offensichtlich nicht zu. Im Mauerstraßenwetten-Podcast bei 1:06 hast du angemerkt, ehemaliger Veganer zu sein. Thomas zeigte sich darüber verwundert. Und im neuen Marktgeflüster-Podcast erwähnst du bei 1:27:37 ehemaliger Veganer zu sein. Thomas zeigte sich wieder sehr verwundert.
Ja, siehst du mal. Von daher, meine Rückfrage an Tom, denkst du, dieser Podcast ist gestaged? Ja, nein. Wir haben gesagt, das ist sehr gut angekommen im Mauerstraßen-Podcast, dieser Joke. Von daher müssten wir den natürlich im eigenen Podcast nochmal bringen, um auch diesen Content zu haben. Nein, tatsächlich habe ich manchmal so Gedächtnisschwierigkeiten, das stimmt schon. Und vielleicht konzentriere ich mich manchmal tatsächlich so auf das Nächste, was wir im Podcast sagen wollen und höre dir dann nicht mehr bis ganz zum Schluss zu. Aber ich war überrascht, aber sehr gut. Ist das jetzt dein Geständnis? Also
das war mein Geständnis. Wir haben uns dann einfach mal fies überlegt, dass wir dir jetzt eine Falle stellen und haben gehofft, dass du wieder drauf reinfällst. Aber dem war nichts.
Hab's geschafft.
Dementsprechend entschuldige ich mich dafür.
Merkst dir einfach für Folge 60 vor oder so. Genau. Dann habe ich definitiv wieder vergessen. Oder wenn du in Berlin vorbeikommst und dann schlage ich ein gutes Steak-Restaurant vor und dann wirst du es mir wieder sagen, dann werde ich wieder verdutzt sein. Wobei hier in Berlin sind wir eigentlich ganz gut gerüstet, weil wir haben einige Veganer im Team und deswegen, ich muss mir zum Beispiel, also manchmal so gegen 16 Uhr habe ich immer einen krassen Heißhunger auf Zucker. Ich brauche irgendwas Zuckriges und dann ziehe ich ganz gerne mal los in so einen Späti und kaufe Schokolade und dann kaufe ich auch schnell mal Schokolade fürs Team. Es ist mir jetzt schon 2-3 Mal passiert, dass ich so ins Büro reinkomme, so voller Enthusiasmus, so die Schokolade auf den Tisch lege und in dem Moment in die Augen unserer veganen Mitarbeiter schaue und dann fällt mir so die Entrüstung vom Gesicht so, scheiße, das ist nicht vegan. Und das ist mir schon 2 Mal passiert und deswegen bin ich da jetzt ein bisschen drauf geeicht.
Und weil, falls das eine Falle sein sollte, die Story kenne ich, die hast du mir schon mal erzählt.
Echt?
Ich weiß bloß halt in welchem Kontext.
Verdammt, siehst du mal, das sind alles so Dinge, die mich so sehr prägen. Genau.
Eigentlich können wir den Podcast dann einstellen, wenn wir uns nichts mehr Neues zu sagen haben gegenseitig.
Ja, das ist ja nicht schlimm. Schlimm wird's halt nur, wenn die Hörer das merken, was ja jetzt offensichtlich der Fall
stimmt.
War. Und dann drehen wir uns im Kreis. Ansonsten können wir immer wieder bei Folge 1, also wir machen 30er Loop. So ab Folge 31 fangen wir wieder mit Folge Nummer 1 an, sprechen über dieselben Dinge und genau, dann Infinity Loop. Merkt dann eh keiner. Sehr gut. Was hat es mit dem Dinosaurier auf sich? Das war ja auch eine Frage, die wir im YouTube-Kommentar bekommen haben. Ich wusste gar nicht, dass das so was Besonderes ist. Der sitzt gerade so klein bei dir hinten auf der Schulter drauf. Ein T-Rex.
Richtig. Ich wusste auch nicht, dass es so was Besonderes ist. Aber nachdem Leute diesbezüglich gefragt haben, müssen wir das natürlich zum Thema machen. Also das ist eigentlich nur der T-Rex, den ich als kleines Kind benutzt habe. Das heißt, dieses Ding ist wahrscheinlich jetzt 35 Jahre alt, wenn wir mal implizieren, dass ich es mit 2 Jahren bekommen habe, was ungefähr hinkommt wahrscheinlich, und hat mich seitdem begleitet. Das Einzige, was ich mir nicht getraut habe, ist, den bei Goldman auf den Floor zu stellen. Das hätte ich
das
aber eigentlich
meine nächste Frage gewesen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Das hätte doch bestimmt ganz gut gepasst, oder? Also hätte es auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt.
Das weiß ich nicht mal unbedingt. Also es gab jemanden, der hatte einen Baseballschläger immer dabei. Ein anderer hatte, noch viel geiler, jemand hatte ein Lichtschwert neben seinem Stuhl stehen.
Geil. Baseballschläger kenne ich auch. Also eine unserer Executive Directors hatte auch einen Baseballschläger bei sich im Büro. Das war tatsächlich ein Tombstone gewesen. Ich weiß nicht, welcher Deal das gewesen ist. Also für die Leute, die es nicht kennen, Tombstone, Grabstein ist ja das, was du am Ende von einem Deal, wird nochmal gut Geld in die Hand genommen, da wird nochmal ein großes Spielzeug gemacht. Und das ist immer so gebaut, so aus, keine Ahnung, Holz, Plastik, Keramik, wie nennt man das? Dieses Glas, was kein Glas ist.
Plastik?
Ja, ich weiß nicht. Es gibt auch noch so einen anderen Ausdruck, aber egal. Und dann darfst du dich halt kreativ voll ausleben. Und es gibt halt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben und die verdienen sich dumm und dämlich.
Ach, wirklich?
Und laden, ja, da sind gigantische Margen drauf. Und das Geile ist, die laden dich dann immer als, also die Analysten machen das dann, die dürfen sich dann austoben. Und diese Firmen, ich glaube, da gibt's 2 oder 3, die sich dann konkurrieren und die laden dich dann immer zum Essen ein und organisieren Partys. Das ist genauso wie die Data Room-Anbieter. Weiß nicht, ob du das kennst, da gibt's ja Intralinks, glaube ich, und noch 2 andere oder so. Also wenn du einen M&A-Deal machst, dann musst du ja immer für die Due Diligence quasi wie so ein Google Drive zur Verfügung stellen. Nur dass Google Drive halt nicht sonderlich safe ist. Und das managst du halt als Banker beziehungsweise vor allem als Analyst. Und dann werden dann unendlich viele Ordner angelegt und alle möglichen Dokumente aus der Firma reingeladen. Juristisch und HR und Due Diligence-Dokumente und weiß der Geier was. Und diese Data Rooms sind sauteuer. Also, keine Ahnung, 15.000 Euro, 20.000 Euro für 4 Monate Dealzeit. Wie so ein Google Drive, ne? Sind nur viele Daten drin.
Dateien und wahrscheinlich drin, aber entsprechend nichts. Gesichert, oder?
Genau, entsprechend gesichert. Aber ja, und du als Bank hast du dann, also siehst du auch die Bewegung. Also, wer hat was gedownloadet? Welche Dokumente wurden geöffnet? Also, dann kannst du halt sehen, wie detailliert die Due Diligences sind. Also, wie ernst meint es ein Anbieter? Also, du hast dann halt diesen Data Room. Und du hast dann verschiedene Sell-Side, Buy-Side, die sich dafür interessieren, also von Leuten, die da halt diese Firma potenziell kaufen wollen. Und du siehst halt, wie ernst die das meinen, je mehr Dokumente die öffnen und je mehr die sich damit beschäftigen. Jetzt kann es natürlich sein, dass die auf der anderen Seite einfach nur Praktikanten sitzen haben, die ganzen Dokumente einmal downloaden und wieder löschen, aber ja, keine Ahnung. Und genau, diese Firmen, die konkurriert, ich glaube, die haben keine sonderlich hohen Kosten, also die müssen natürlich Server betreiben und so, aber also unser Google Drive hier in der Firma, das wird sehr wahrscheinlich deutlich mehr beansprucht, weil wir 4K-Videos produzieren und tonnenweise Terabyte dort hochladen. Und diese Data Room-Anbieter, die battlen sich vor allem, indem sie große Partys organisieren und Analysten von allen möglichen Banken dorthin einladen. Und die geilsten Partys organisieren, die kriegen dann in der Regel den Zuschlag.
Das hört sich wieder viel mehr nach der Finanzindustrie an, wie ich sie kenne. Genau.
Ja, weil ich meine, den Seniors ist es völlig egal, welcher Data Room benutzt wird. Schlussendlich sind die gleich. Und die Analysten können dann quasi entscheiden. Die müssen dann nur ein Preisbenchmarking machen. Und wenn du dich halt mit einem gut verstehst, dann sagst du, guck mal, der hat so und so viel verlangt. Reduzier mal deinen Preis auf da und dahin. Danke für die geile Party letzte Woche. Und jetzt passt dich vom Preis her an und dann kriegst du einen Zuschlag.
Warst du auch mal auf so einer Party?
Vielleicht.
Ist es da gesittet abgelaufen?
Ja, also es ist jetzt keine Wall Street, Wolf of Wall Street Style Sachen. Ne?
Ich kenne diese Geschichten mit der Ergo-Versicherung und den Partys
diese auf dem Balkan von Partys mit den tatsächlich nicht.
Bändchen und okay, also das nicht. Das beruhigt mich schon mal sehr.
ja, einfach, keine Ahnung, ins Restaurant oder in einer Bar oder in einem Club, dass sie mal so ein paar Flaschen hinstellen oder sowas. Sowas in die Richtung. Das dürfte dir nicht unbekannt sein, oder?
Man kennt es.
Man kennt es, genau. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Data Room Anbieter, Tombstones. Ah ja, genau. Und einer der Tombstones war ein Baseballschläger gewesen. Genau. Ich weiß nicht mehr genau, welche Firma, aber daran sieht man, wie absurd das manchmal ist, was es so für Tombstones gibt. Es gab mal, und jetzt mache ich gleich Schluss, den coolsten Tombstone, den ich gesehen habe. Also jetzt nicht bei mir im Umfeld, sondern den hat uns dann einer dieser Tombstone-Produzenten gezeigt. Das war irgendeine amerikanische Bank, die einen Deal mit Burger King gemacht hat. Die haben so hunderte Filialen verkauft und so. Und es war tatsächlich so ein Burger aus verschiedensten Materialien, der so echt ausgesehen hat. Und wir sind dann halt so ins Restaurant gegangen in Paris und der Typ hat da gesessen mit so einem Karton mit einem Burger drin. Und wir haben gedacht, wie krass unhöflich ist denn der? Der kommt mit seinem eigenen Burger King Burger und setzt sich dann in ein Restaurant rein. Bis wir dann gesehen haben, dass das ein Fake war und dass es ein Tombstone war. Und das ist natürlich schon ein ziemlich nicer Catch. Genau, das war's.
Das heißt, zur 30. Folge nächste Woche kriegen wir beide einen Tombstone.
Ich habe leider noch kein Design. Wir haben leider keinen Analyst hier auf diesem. Vielleicht möchte Johannes uns ja einen entwerfen. Mal sehen. Ansonsten habe ich ja, wie gesagt, keinen vorbereitet.
Kommt so. Sicher alles noch. Ich muss dir noch ein Update geben.
Ja,
zu unserer Wette. Wie viel waren es? 400 oder 500 Dogecoin? Dass der Sam
Bankman-Fried. Kannst du jetzt irgendwas in den Raum stellen? Du weißt ja, ich habe Kurzzeitgedächtnis und dann.
Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr, aber wir können ja die alte Folge dann nochmal abhören zum Proof am Ende. Es gibt Gerüchte, dass es vielleicht dazu führen könnte, dass er seinen Freigang verliert. Denn er hat böse Sachen gemacht vom Haus seiner Eltern aus. Und zwar hat er versucht, einen Zeugen in seinem Prozess über Signal zu kontaktieren.
Aha.
Und dann hat er sich einen VPN-Client installiert und da Sachen gemacht und keiner weiß was. Und er behauptet, es liegt nur daran, weil er wollte irgendwie, ich glaube, den Super Bowl schauen. Nee, den Super Bowl, glaube ich, wollte er schauen. Und das Problem ist, in seinem ganzen Haus, also in dem 4 Millionen Haus seiner Eltern, gibt es keinen Fernseher.
Hochbude.
Und er hat nur so eine Streaming-Lizenz, aber das ist eine internationale, weil er ja aus den Bahamas kommt. Und deswegen muss er einen VPN installieren, damit er über seine Streaming-Lizenz den Super Bowl schauen konnte.
Aber krass, wie überwacht er wird. Also wer muss da checken, die jetzt quasi seine PCs, um herauszufinden, weil ein VPN ist ja jetzt nichts so. Ich meine, jeder zweite YouTuber wird von einem VPN-Anbieter, der mit N anfängt, gesponsert.
und wo es ja immer ganz viel Rabatt gibt.
Genau. Das ist immer das Geilste, ja. 80% Rabatt, nur jetzt die nächsten 15 Minuten Countdown läuft. Da bin ich übrigens auch mal drauf reingefallen. Von diesem speziellen VPN-Anbieter habe ich auch ein Produkt.
Ich auch, und leider.
4 Jahre.
Oder hatte mal.
Hattest du, ja?
Ja, ich auch 3 oder 4 Jahre, glaube ich.
Ich werde nicht so sehr abweichen, aber VPN ist eigentlich, okay, gut, wir haben auch schon mal mit dem VPN-Anbieter zusammengearbeitet, aber hoffentlich hört er den Podcast nicht. Ist ja eigentlich voll der Bullshit, ne? Weil im Endeffekt, also so viel sicherer bist du ja gar nicht. Also es ist nur, statt dass dein Internetanbieter rausfinden kann, was für Schmuddelseiten du besuchst, weiß es jetzt einfach nur dein VPN-Anbieter. Also außer zum Netflix-Schauen von amerikanischen Serien, sehe ich da jetzt echt keinen Vorteil. Aber gut, dafür habe ich es auch genutzt, by the way.
Dafür wurde es angeblich im Hause Graf geboren Fink auch mal früher genutzt.
Sehr gut. Okay, und er verliert jetzt seinen Freigang, Mr. SBF, okay.
Die Chatnachrichten
sind noch bekannt geworden.
Also er hat seinen Freigang noch nicht verloren, aber der Richter hat wohl massive Drohungen ausgesprochen, dass wenn er jetzt nicht aufpasst und so einen Scheiß nochmal macht, dann geht's zurück in den Knast.
Okay, ja, krass. Und ich habe auch einen längeren Artikel von der Financial Times gesehen, wo die mal so ein bisschen Ausschnitte von der Kommunikation, die ist auch schon sehr interessant, so nach dem Motto, dass er einfach mal ein paar Tage abgetaucht ist und wichtigen Leuten nicht geantwortet hat oder so. Aber ja, so detailliert habe ich mich da jetzt nicht eingelesen. Mich interessiert eigentlich nur, ob ich jetzt meine Wette gewinne oder nicht.
Das Einzige, was zählt.
Und da könnte dann die FT bitte was zuschreiben, so wer die Wette gewonnen hat. Ansonsten musste ich es natürlich mit anbringen. Du hast mir auf WhatsApp was sehr Lustiges geschrieben. Wir produzieren jetzt ab und zu, also zu jeder Folge mal ein Reel, Short, also Reel, wie es auf Instagram heißt, Short, wie es auf YouTube heißt, also ein kurzer Ausschnitt. Und hast gesagt, ja komm, wir laden das mal auf TikTok hoch, denn TikTok ist für dich eine Zero Premium Fair Out of the Money Call Option. Kannst du das kurz erklären?
Ich weiß gar nicht, was dazu erklären gibt. Nein, Spaß. Genau, meine Idee war, wir könnten doch einfach diese Videos auch auf TikTok hochladen. Vielleicht geht das zufällig viral. Ich habe das jetzt schon mehrmals gesehen, dass Accounts, die nur zwei Videos hochgeladen haben, dass es völlig explodiert ist. Und was meine ich mit Zero Premium Far Out of the Money Call Option? Also Zero Premium.
Ach, Far of the Money, okay.
Ja, Far. Also Zero Premium kostet uns nichts. Ist einfach nur, mache ich mir einmal so einen TikTok-Account, wird zwar geistige Schmerzen wahrscheinlich verursachen, aber okay, gut. Und dann lade ich diese Videos hoch, die wir eh schon haben. Mhm. Und Far Out of the Money Call, also es ist halt super unwahrscheinlich, dass sich das Leute angucken
muss. Geht.
Genau, aber wenn's Moon geht, dann gibt's richtig, ja nicht Cash, sondern vielleicht neue Listener für unseren Podcast.
Genau. Und das ist ja alles, was uns interessiert.
Die Listenerzahlen ist das Wichtigste überhaupt.
Das A und O.
Werbung.
Kommen wir jetzt mal, bevor wir gleich nochmal einen lustigen Fakt haben, zu unserem Werbeeinspieler. Denn der vermischt sich ja gerade so ein bisschen mit News. Also unser Sponsoring-Partner ist ja Just Trade, wie fleißige Hörer schon kennen. Just Trade ist ja ein Neo-Broker, der drei Börsenplätze zur Verfügung stellt, über die ihr handeln könnt. Und das komplett ohne Ordergebühren. Ihr bezahlt nur den Spread, aber diesen Spread, den zahlt ihr, wie gesagt, bei jedem Broker, denn das ist ja das, was die Börse einnimmt. Und Just Trade hat uns gestern eine Mail geschrieben und informiert, dass es jetzt auch auf der Börse Tradegate genau Limit Orders gibt. Und zwar insgesamt gibt es 5 Ordertypen dort, also neben der ganz normalen Market Order, wo ihr einfach sagt, das Kaufen oder das Verkaufen. Und zwar gibt es eine Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Trailing-Stop-Order und One-Cancel-Other.
Genau so ist es. Also zusätzlich zu der sowieso schon vorhandenen beispielsweise Quote-Request-Order, das ist ja das, was ich immer am witzigsten finde, dass ihr quasi eine ISIN oder eine WKN eingebt und sagt, bitte jetzt Preis für so viele Stücke. Und dann gibt's von allen Handelsplätzen, meistens sind es eben die drei, bei denen das Ding handelbar ist, einen direkten Preis zugeschickt, auf den man dann exekutieren kann oder nicht. Zusätzlich zu diesem Ordertyp gibt's eben jetzt bei Tradegate die anderen Ordertypen ebenso. Falls euch Just Trade noch nichts sagt, auf Mauerstraßenwetten wird es auch gerne als Nurhandel bezeichnet. Vielleicht kennt das auch unter diesem Namen schon.
Sehr gut. Und schaut euch das Angebot auf jeden Fall an. Wie gesagt, ohne Ordergebühren handeln und ihr zahlt nur den Spread. Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende. What the Finance?
Worauf wir jetzt nochmal eingehen können im Kontext auch mit dieser Werbung sind diese Limit-Typen. Tatsächlich muss ich dir gestehen oder ich... Also vielleicht zu den Zuhörern. Ich habe als Kommentar in unser Dokument reingeschrieben, Holger, wir können ja immer diese Ordertypen erklären. Holger hat direkt Ja gesagt. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass er sie komplett auswendig kennt und genau weiß, was das ist. Aber du hast scheinbar auch noch nicht alle Ordertypen benutzt. Ich bin ja Market Order und Limit Order nutze ich. Also Market Order sagt einfach, bitte kaufen. Und Limit Order ist, wenn du dann noch einen Maximalpreis dazu gibst beim Kaufen oder einen Minimumpreis, wenn du verkaufst. So, das ist mir soweit bekannt. Vielleicht gehen wir die andere nochmal durch, weil manche Leute könnte das ja interessieren.
Genau, und da hast du mich wirklich...
Weil ich verwechsel das oft.
Ja, du hast mich da auch auf dem falschen Fuß erwischt, weil, um ehrlich zu sein, wenn ich irgendwas mache, dann ist es eigentlich, ich mache ja kein Intraday-Trading oder dergleichen, sondern hin und wieder mal ein YOLO-Trade. Aber da reicht's eigentlich, sich mit Stop- und Limit-Orders entsprechend auseinanderzusetzen. Aber wir können den ganzen Spaß ja mal durchgehen, oder? Sollen wir den mal durchgehen? Also die Limit-Order hast du ja gerade schon wunderschön erklärt. Dann mache ich einfach die Stop-Order. Bei der Limit-Order, wenn ihr was kauft, gebt ihr quasi zum Beispiel, wenn ihr kaufen wollt, einen Maximalpreis mit an, den ihr zahlen wollt. Und ihr könnt euch quasi sicher sein, dass dieser Preis dann auch der maximale ist, den ihr zahlt. Wenn der Kurs drüber schießt und nicht alle Stücke exekutiert werden können, dann zahlt ihr nicht irgendwie den höheren Kurs plötzlich, sondern dann wird die Order halt im Zweifelsfall nicht oder nicht komplett ausgeführt. Und die Stop-Order ist sowas Ähnliches. Da gibt er im Prinzip an, ich möchte kaufen, aber nur wenn ein bestimmter Kurs erreicht ist oder also ich sag zum Beispiel, ich möchte irgendwie die Aktie handelt jetzt
von mir.
Genau,
Schwelle erreicht
ist. Die Aktie handelt bei, keine Ahnung, 120 und ich möchte halt kaufen von mir aus, sobald 100 erreicht ist. Und dann wird in dem Moment, wenn 100 erreicht ist, wird aber eine Market Order in den Markt geschossen. Das bedeutet im Prinzip, dass ihr nicht sicher sein könnt, dass ihr dann genau zu 100 kauft, sondern wenn die von mir aus auf 100 fällt und dann sofort wieder steigt, kann es auch sein, dass ihr einen höheren Preis als 100 bekommt. Das ist sozusagen einer der großen Unterschiede zwischen der Limit und der Stop Order. Und der zweite ist vielleicht noch eine Limit Order. Die sieht man im Markt. Also die erscheint dann und dann kann jeder sehen, okay, gut, ihr möchtet zu dem Kurs maximal kaufen. Bei der Stop Order ist es nicht so. Die ist versteckt. Die erscheint dann erst, sobald der Kurs erreicht worden ist und die Market Order platziert wird.
Also bei der Limit Order steht ja quasi im Orderbuch drin von der Börse. Also die werden ja immer schön aufgelistet vom teuersten zum günstigsten oder je nachdem, von welcher Seite man liest. Und dann bei der Stop-Order ist es so, da hält quasi euer Broker die Order so lange zurück, bis diese Schwelle erreicht wird und schießt sie dann quasi in den Markt oder überträgt sie an die Plattform. Ich glaube, das ist vielleicht ein kleines bisschen verwirrend und spielt auch nur dann eine Rolle, wenn du wirklich große Volumina handelst, denn dann möchtest du ja quasi nicht, dass du im Orderbuch zu leicht erkennbar bist, was so dein Maximalpreis ist. Das ist ja wie so. Soll ich sagen, so bei Preisverhandlungen oder so willst du ja auch nicht unbedingt, dass man sieht, was so dein Maximalpreis ist, den du bereit bist zu zahlen.
Genau.
Und dann kann man zur kompletten Verwirrung beides natürlich miteinander verbinden, eine sogenannte Stop-Limit-Order. Das heißt, du gibst einen Stop-Kurs ein, also ab wann du quasi die Order in den Markt geben möchtest und die gibst du dann mit einem Limit rein. Also müssen wir jetzt mal was überlegen. Angenommen, der Kurs steht gerade bei 100. Du hast schon gekauft, also du bist schon du bist schon drin. Und dann sagst du, okay, wenn ich jetzt auf einen Verlust bei 80, würde ich gerne meinen Stop rausgeben und möchte dann aber spätestens zu 78 verkaufen oder sowas in die Richtung. Wäre das eine Stop-Limit-Order? Dann wäre mein Stop quasi meine 80 und meine Limit meine 78. Und das geht natürlich in die andere Richtung ebenfalls, ja.
Dass du halt sicherstellst, dass du im Zweifelsfall nicht tiefer verkaufst beispielsweise.
Genau. Also zum Beispiel im Kryptobereich, also weiß ich, dass sowas viel gemacht wird, dass so Market, also sehr illiquide Kryptowährungen, dass da Wale, also quasi diejenigen, die wirklich viel Geld in diesen Kryptobereichen haben, das halt ausnutzen, gucken sich das Orderbuch an und sehen zum Beispiel, da ist jetzt eine größere Position, wo ein Limit ist, den könnte ich quasi rauspushen, indem ich den Kurs so weit fallen lasse, dass sein Limit-Order ausgelöst wird, dann muss er mir seine Kryptos so günstig verkaufen. Ja, und dann habe ich die so günstig quasi mir abgegriffen und danach gehen die Kurse wieder hoch. Also dann kann ich quasi wieder, also ich werfe ein großes Paket auf den Markt, der Kurs fällt, ich kann mich quasi günstig einmal einkaufen und dadurch steigt der Kurs dann halt wieder. Im Penny-Stock-Bereich auch schon gesehen worden, aber ich glaube, Aktien sowas nicht mehr so kommen, oder? Zumindest nicht mehr bei uns im Blue-Chip-Bereich, doch?
Im Blue-Chip-Bereich nicht, aber was hin und wieder früher die Arbitrageure mit den Banken gemacht haben. Du kaufst dir von mir aus irgendwie eine Put-Option oder einen Put-Optionsschein, den eine Bank rausgibt, auf irgendeinen super illiquiden Wert, wenn die Bank so verrückt ist und sowas macht, also keine Ahnung, irgendeinen argentinischen Penny-Stock oder so. Und dann brauchst du Zugang zur Heimatbörse und dann stellst du auf der Heimatbörse ganz viele Verkaufsorders rein. Entweder einfach nur Limit-Orders, um den Kurs zu drücken, oder du verkaufst wirklich, weil du die Aktie irgendwie vorher hast, räumst da die ganzen Limits nach unten ab, der Kurs stürzt ab, dein Put läuft mega ins Geld, du verkaufst deinen Put und dann. Also das ist,
und dann
die Banken sind mittlerweile auf sowas vorbereitet, aber man konnte früher da wirklich den ein oder anderen bösen Trick spielen.
Warte mal, das war ein Schritt zu schnell. Und dann bist du mit deinem Put quasi in the money, also hast jede Menge Kohle verdient, löst deinen Put quasi auf und dann kaufst du an der Heimatbörse entspannt deine Aktien wieder zurück.
Zum Beispiel, ja. Also du nutzt quasi dass der Put scheinbar, sage ich mal, liquider ist als die Aktie an der Heimatbörse zu einem bestimmten Tageszeitpunkt. Okay. Und so konnte man früher die Banken austricksen.
Naja, okay. Spannend. Wie viel Geld hat man dafür gebraucht, circa? Also reden wir jetzt von hier mehreren Millionen oder kannst du sowas auch schon mit 200.000 Euro machen?
Hängt davon ab, was. Also wenn du dir halt wirklich so einen super illiquiden Wert raussuchst, dann kannst du das auch mit niedrigeren Summen machen. Oder du machst es halt komplett illegal und machst gar keine Verkaufsorder, sondern stellst bloß ganz viele Limit-Orders rein, die scheinbar Verkaufsdruck darstellen sollen und die aber nie ausgeführt werden. Aber das ist illegal, das solltet ihr lieber nicht tun.
Die werden ja uncovered dann, ne? Also wenn du Verkaufsorders einstellst, ohne die Aktien zu haben.
Ja, beziehungsweise es ist aber in Kauforder genau dasselbe Problem. Also du darfst, wenn du quasi nur Limit Orders einstellst, aber nicht willst, dass die ausgeführt werden und extra da ja auch immer rausnimmst und dann höher setzt, wenn der Kurs zum Beispiel steigt, don't do it.
Okay, klappt. Ist es wirklich, also ist es illegal dahingehend, also wirklich international angesehen?
Es ist schwer, dir im Einzelfall nachzuweisen. Also oftmals ist es so, dass zum Beispiel, wenn es einen Shortbericht gegen irgendwas gibt, wie Hindenburg oder andere Werte, dann die attackierende Firma sagt dann meistens, wir haben seltsame Orders an der Börse festgestellt und werfen dem Shortseller dann vor, dass er gezielt durch solche Tricks den Kurs drücken möchte. Aber es wird in wenigsten Fällen ist da wirklich ein sauberer Nachweis zu führen.
Naja, okay, spannend. Kommen wir zum nächsten Order-Typ, den kann ich ganz gut nachvollziehen. Also der macht für mich noch Sinn. Also haben alle bisher Sinn gemacht, aber wirklich solche Nischenfälle. Aber eine sogenannte Trailing-Stop-Order. Trailing heißt ja, ich zieh was hinter mir her und die kann zwei Formen haben. Also ich sage, ich will, also Kurs steht bei 100, ich möchte mich absichern, dass, wenn der Kurs fallen sollte auf 80, dass ich dann bei 80 meine Order raushaue, also dann quasi verkaufe. Jetzt steigt der Kurs aber von 100 auf 120, da möchte ich ja quasi, dass mein Absicherungslimit mit mir zieht, also dass ich quasi nicht mehr bei 80 verkaufe, sondern bei 100, um sicherzugehen, dass wenn ich 20 Euro falle, dann werde ich bei 100 ausgenockt und habe dann vielleicht noch meinen Gewinn oder zumindest keine Verluste gemacht. Und das kann man automatisieren, statt das nicht immer händisch einzugeben, gucken, wo der Kurs steht, eine Limit-Order oder eine Stop-Order einstellen, kann man das Trailing-Stop-Order machen. Entweder prozentual, also sagen, wenn der Kurs steigt, zieht es immer prozentual hinterher mit einem Abstand vom aktuellen Kurs von, sagen wir mal, 10%, oder du machst in absoluten Zahlen mit einem Abstand von 10 Euro oder sowas in der Richtung. Genau, macht für mich irgendwo Sinn, dann nimmst du quasi die Bewegung nach oben mit und sobald es nach unten runterdippt, bist du quasi raus. Könnte vielleicht eine Liquidationsstrategie sein, dass du sagst, okay, solange das Ding läuft, mache ich mit, aber ich will die Position sowieso schließen und dann lasse ich sie halt automatisch schließen, wenn es ein bisschen runtergeht.
Das oder? Würde zum Beispiel wirklich Sinn machen, wenn man sich irgendwie so einen Intraday-K.O.-Schein oder so anschaut und sagt, okay, gut, heute spiele ich mal Lotto. und dann, dass man dann quasi den Ausstiegskurs immer nachzieht. Das einzige Problem, was bei sowas aufpassen muss, wenn man so eine Order drin hat, wenn die Heimatbörse zum Beispiel gerade zumacht oder aufmacht, weil dann verändert sich das Spread und dann kann das Problem sein, dass deine Verkaufsorder einfach nur ausgeführt wird, weil das Spread zufällig gerade höher wird.
Ah ja. Klar, der klassische Schein, du hast einen K.O.-Optionsschein gekauft, das ist ein ganz, ganz, ganz klassischer Fall bei mir.
Du wolltest gerade sagen, ein Beispiel aus deiner Lebensrealität, oder?
genau, täglich. Aber das wäre doch für deinen YOLO-Trade auch was gewesen, weil bei deinem YOLO-Trade bist du ja rein, hast einen Lucky-Shot von gleich mal 100% obendrauf gehabt. Da hättest du dir doch so einen Trail mit dran packen können, oder? Nee, du wolltest ja auf ein bestimmtes Event setzen.
Genau, also da, ich wollte gerade sagen, dass die Idee war, einfach kaufen und das Event abzuwarten. Und dann macht es wenig Sinn, weil dann investiere ich einfach nur Geld und sage, ich bin bereit, dass das auf null geht. Mir ist es auch egal, wo das dazwischen steht. Ich warte auf dieses Event und dann gibt's den Lambo.
Also nächste Order, die gebaut werden soll, hier Suggestion an Just Trade, ist eine Event-Stop-Order. Also, dass du das aussuchen kannst, bei welchem Event deine Stop-Order in den Markt gegeben werden soll.
Das wäre cool.
Kannst du dann aussuchen.
Eine letzte, ja. Nämlich die One Cancels Another Order. Das könnt ihr euch im Prinzip so vorstellen, dass ihr habt irgendwie einen Stonk gekauft und hofft, dass der Moon geht und wollt zu einem bestimmten Preis nach oben aber verkaufen, wenn ihr von mir aus verdoppelt habt. Gleichzeitig wollt ihr aber auch nach unten irgendwo eine gewisse Absicherung haben, wenn es zu weit fällt, dann wollt ihr ebenso verkaufen. Und das wäre im Prinzip so eine One Cancels Another Order. Da habt ihr im Prinzip eine Kombination aus einer Stop-Order nach unten und einer Verkaufslimit-Order nach oben. Und wenn ihr entweder die obere Order ausgeführt wird, dann wird natürlich die untere gecancelt oder entsprechend andersrum.
Also ihr legt dann quasi so einen Kanal, ne? So eine Decke, so ein Ceiling und einen Floor.
Genau.
Spannend.
Jetzt werden wir ja noch zum Chart anlisten.
Ja, genau. aber jetzt habe ich es wenigstens mal verstanden. Ja, also es gibt ja super viele Posts auf Instagram und Co. auch und ich finde das immer, also ich habe bisher immer nur Limit Order. Ich muss aber auch sagen, hatten wir vor ein paar Podcasts schon, dass ich ein paar ETF-Anteile verkauft habe. Und das habe ich auch tatsächlich ohne Limit gemacht. Das, was man ja nie machen soll. Genau, du hast schon große Augen, aber es sind sehr liquide ETFs. Ja, also ich glaube nicht, dass da irgendwas anbrennen sollte, von wegen, dass auf einmal niemand mehr diesen so einen MSCI World ETF handeln will und ich deswegen miserable Kurse kriege. Aber mein Broker hat da tatsächlich krass Welle geschlagen. und gesagt, Moment, keine Market Order abgeben, bla bla bla. Und so habe ich dann trotzdem gemacht und musste dann aber 15 SOS-Benachrichtigungen abticken. Long story short, es hat alles funktioniert und ich wurde nicht abgezockt. Aber ja, wenn man illiquide Titel handelt, sollte man natürlich immer mit Limit handeln, das ist klar.
Vor allem auch bei Optionen oder dergleichen. Da gibt es eine lustige Story bei Goldman. Da hatte mal so ein Privatanleger, so ein Lehrer tatsächlich, wollte einen Optionsschein kaufen, der war irgendwie einen Cent wert und hat eine Market Order reingesetzt. Also einfach kaufen. Und dann ist aber im System was falsch gegangen und das Spread ist auf 1 Euro gesprungen. Das heißt, das Ding stand dann irgendwie 1 Cent auf 1 Euro und 1 Cent. Hm?
Ah, ja, genau, dann, also 100 mal höher.
Genau, dann hat er seinen Kauf exekutiert und hat einen Herzinfarkt bekommen, als er gesehen hat, wie viel Geld ihm plötzlich abgezogen worden ist. Dachte, das Sinnvollste ist, ich muss sofort wieder verkaufen.
Ach so, weil er die Anteile angegeben hat.
Ja, genau.
Dann, okay, okay.
Dann kauft er quasi zu 1,01 € und verkauft schlagartig wieder zu 1 Cent.
1 Cent.
Oh, er hat 10.000 Stücke gekauft, das heißt 10.000 Euro waren plötzlich weg.
Aus Panik, ja.
Scheiße. Aber wir haben sie natürlich erstattet, weil da hat er die, das war ja ein Fehler von der Bank.
Ah ja, okay. Hätte aber nicht müssen, oder? Also was ist das für ein Fehler gewesen? Also wie kommt das dazu? Einfach falsch bepreist oder was?
Excel
hat gestreikt.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Excel war, aber ja, da ist irgendwo was schiefgegangen und das Ding ist um Faktor 100 hochgesprungen. Sowas soll passieren. Und den armen Menschen hat es in dem Moment tatsächlich erwischt.
Ja, also eure Optionsscheine nie ohne Limit kaufen, aber ich glaube, das sollte klar sein. So, dann haben wir noch eine Fun-Sache, die dich durchweg beschäftigt hat. Man könnte fast denken, du bist Amerikaner, denn die Amis hat es ja diese Woche hart beschäftigt. Ich habe einen sehr lustigen Post auf Wall Street Oasis gesehen. Von Wall Street Oasis ist ja so ein Vorbereit, die machen halt sowas wie David Döbele, halt nur auf Ami-Niveau ein bisschen vielleicht seriöser,
was
man so sagen kann, ja, so mehr mit so mit Modeling, Experience und so solche Dinge. Naja, jedenfalls dich vorzubereiten fürs Investmentbanking. Und es war halt ein Investmentbanker, der getweetet hat und gesagt hat, ich habe heute im Meeting gesessen mit einem Kunden, der ist CEO von einem Fortune von 500 Unternehmen, MIT-Abschluss, hochintelligenter Mensch. Und der hat mir die Frage gestellt, ob denn jetzt, was ich denn von den UFOs halte, die derzeit über den USA schweben und was das für einen Einfluss auf den Markt haben wird. What the fuck should I reply to him? Da musste ich ziemlich herzlich lachen und das fasst die Situation auch ganz gut zusammen. Und dich hat es auch sehr beschäftigt in deinen Stories, habe ich gemerkt.
Ja, absolut. Also ich meine, dass diesen Ballon, den sie da verfolgt haben und abgeschossen haben, der von den Chinesen kam, die Debatte ist nur, ob es ein Spionageballon oder ein Wetterballon war, aber dass es von den Chinesen kam, bestreitet keiner, auch nicht die Chinesen. Das war ja noch verständlich irgendwie, aber dann haben sie halt anscheinend ihren Radar erweitert und mal ein bisschen genauer auf den Himmel geschaut und drei unbekannte Flugobjekte entdeckt. Und wortwörtlich sagte der Sprecher von NORAD, er schließt nichts aus. Auf die Frage auch, könnten das Aliens sein? Er schließt das nicht aus. Hoffentlich haben sie das geistig schon ausgeschlossen, aber nehmen wir mal an, die glauben wirklich, okay, wir können nicht sicher wissen, dass es vielleicht Aliens sind. Lass uns es am besten abschießen. Also lass uns sofort alles abschießen. Diese Strategie erschließt sich mir nicht ganz.
Ja, das habe ich mir bei dem Ballon auch die Frage gestellt, bei dem chinesischen, also es muss doch da Dinge geben, also keine Ahnung, ich bin ja jetzt null ein Militärexperte, aber irgendwas, um das Ding vom Himmel zu holen, ohne es gleich zu zerstören, oder? Also keine Ahnung, so Jets mit einem Netz
Lasso
dazwischen oder sowas, Lasso, ja, was auch immer, oder?
Habe ich auch gedacht, aber irgendjemand hat mir erklärt, dass der anscheinend so hoch fliegt, da kommt der Jet irgendwie nicht hin.
Deswegen muss er eine Rakete abfeuern.
Warum diese Rakete dann $400.000 kostet pro Rakete und warum die so blöd sind und einen dieser scheiß Ballons auch noch verfehlt haben mit einer $400.000 Rakete, das verstehe ich allerdings wieder nicht.
Ja, sehr wahrscheinlich strahlt er keine Wärme ab oder sowas. Also, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall spannend. Ja, also es gab diesen chinesischen Ballon, der wurde abgeschossen und dann noch drei weitere Flugobjekte, wo du meintest, das sind so Dinger, die du im Baumarkt kaufen kannst oder so. Also
ja, da gibt es jetzt mit, also es gibt seit gestern, das hat glaube ich auch Edward Snowden auf Twitter gepostet, es gibt seit gestern so einen lustigen Artikel von so einer Flugzeitschrift. Anscheinend gibt es so Hobbyflieger, die kaufen sich halt so Ballons im Baumarkt, fliegen die dann hoch und verfolgen die dann mit einem Tracker. Und über dem einen Gebiet, wo die Amis einen abgeschossen haben, hat so der Hobby, so ein Hobbyclub einen eigenen Ballon gehabt, der plötzlich vom Radar verschwunden ist. Und sie vermuten, geil, dass es ihr Ballon ist, den sie abgeschossen haben.
Scheiße, das ist doch geil. Okay, gut. Aber
die Welt ist verrückt.
Zumindest gibt's jetzt keine UFOs mehr. Das ist doch schon mal die gute News.
Ja, ich hätte mich eh gefragt, welche Aktien muss ich denn kaufen, wenn die Aliens angreifen? Das ist was ich noch nicht gesehen habe, ein Post dazu.
Ah, kommt drauf an, mit was für einer Technologie die kommen.
Stimmt, das ist die erste Frage, ja.
Ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung.
Weil wenn du da einen guten historischen Film sehen willst, Thomas, dann solltest du dir mal Iron Sky Teil 1 und Teil 2 anschauen. Da finde ich, wird das Ganze mit dem Zweiten Weltkrieg noch mal viel genauer erklärt, als man das in der Schule damals gelernt hat.
Ist es so, ja? Oder ist es
Fiktion? Also ich habe zum Beispiel in der Schule den Teil komplett verpasst, wo die Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Mond geflogen sind und von dort aus dann eine Alien-Invasion auf die Erde starten. Das stand in meinen Schulbüchern nicht drin.
Okay, ja, schlecht recherchiert, aber das muss wohl das Bayern-Abi sein. Sehr gut.
Eine Frage, zwei Antworten.
Dann, ja, habe ich ja gesagt, wir müssen noch auf ein Thema eingehen, um den Titel dieses Podcasts zu retten. Denn wir haben gesagt, wir wissen noch gar nicht, über was wir sprechen. Der Titel steht aber schon fest, denn es gab spannende Artikel zu unserem deutschen Elon Musk, nämlich Frank Thelen, absolute Clownshow. So reagiert das Netz auf den neuen Thelen-Fonds. Eigentlich ist es nicht den neuen, sondern es gibt zwei neue Thelen-Fonds. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Du bist eher so Fraktion, also zumindest habe ich das Gefühl, dass du ihn so ein bisschen in Schutz genommen hast.
Oh ja.
Netterweise. Aber ich habe mir nur so gedacht, krass, also normalerweise, wenn es nicht so läuft, dann setzt man doch jetzt nicht den nächsten Fonds auf. Aber ich meine, das haben wir bei Dirk Müller auch gesehen, hatten wir vor ein paar Folgen drüber gesprochen, dass Dirk Müller auch mindestens einen neuen Fonds aufgesetzt hat. Oder wenn nicht sogar zwei. Ja. Der eine ist dann, also der normale Dirk Müller Premium-Fonds wurde zu defensiv, der andere dann zu offensiv, war zum damaligen Zeitpunkt noch keine Kohle drin. Und Frank Thelen macht es jetzt genauso. Ja, Meinung dazu.
Sag du doch erstmal, was du davon hältst. Also, oder ist das Clownshow quasi deine Einschätzung, dass du
tust?
Dein Duktus, mein Zitat, würde die Kanzlerin sagen.
Mein Duktus, genau. Nee, also er hat zwei neue Fonds. Also der normale ist ja dieser Disruptivfonds. Mhm. Und dann meinte er, viele Leute hätten ihn gefragt, man soll doch mal auf kleinere Aktien gehen, was ich verstehen kann. Deswegen hat er jetzt einen Small and Midcap Fonds lanciert, also 10x DNA Small und Midcap. Die Bitte kann ich irgendwo schon nachvollziehen, weil das, was er im Fonds drin hatte, waren ja schon Giganten gewesen. Also du hast sehr viel Amazon drin gehabt. Ich glaube, Palantir ist jetzt auch nicht mehr das kleinste Unternehmen. Und da hätte ich mir ehrlich gesagt auch gedacht, dass da mehr so Firmen drin sind, die ich gar nicht kenne. Und das ist also die Anlagestrategie ist hier Firmen unter 10 Milliarden Marktkapitalisierung. Und dann noch einen dritten Fonds auf Clean, also auf Clean Tech ausgelegt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da steht noch Coming Soon dran. Da weiß man noch nicht, was da drin ist. Zugute muss man halten, Frank Thelen, finde ich persönlich. Wenn man auf der Webseite ist, auf Portfolio, kannst du dir genau angucken, welche Aktien da drin sind. Also du kannst dir den Fonds anklicken. Jetzt sehe ich hier sogar noch disruptive Technologie.
Ja, Ex-Krypto gibt es anscheinend eine Share-Class.
Genau. Das muss so ein eigenes Ding sein. Wo du dich dann durchklicken kannst und sagen kannst, okay, was ist da drin? Zum Beispiel, welche Fintech-Unternehmen sind da drin? In welcher Phase? Also scheinbar hat er sogar, und da kannst du dir das dann angucken, welche Aktien da drin sind und könntest dann sogar diesen Fonds, wenn du Lust drauf hättest, dir selbst günstig nachbauen und müsstest dann die Verwaltungsgebühren nicht bezahlen. Ansonsten, ja, also der Fonds hat insgesamt, also sein 10x DNA hat insgesamt, wie übrigens auch seine Mitbewerber, konstant hinter dem Nasdaq gelegen. Und ich finde es verwunderlich, dass er jetzt einen weiteren Fonds an den Start bringt, weil ich auch so das Gefühl habe, so ein echtes Wachstum war nicht drin. Es gab ja viele so erstmal negative PR über diese Steuerung F-Doku, aber auch verschiedene andere. Also da hat es ja ziemlich Gegenwind gegeben, seit er seinen Fonds rausgebracht hat, der dann ja auch dazu hinzukommt, nicht so gut gelaufen ist. Und von daher frage ich mich wirklich, warum macht er das jetzt? Also die einzige Begründung, die ich dafür hätte, wäre, er geht davon aus, dass wir jetzt wirklich am Boden sind und dass jetzt der Gesamtmarkt steigen wird und er dadurch davon profitiert. Ja.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Dann hat er jetzt Fonds mit einer cleanen Zeitreihe, die dann im Zweifelsfall erstmal schön steigen und deutlich besser vom Chart her ausschauen. Ich würde ihn tatsächlich deswegen ein bisschen in Schutz nehmen, weil wenn man ihn einfach mal vergleicht mit seinen, sage ich mal, zwei Mitbewerbern, ist falsch, weil im Wesentlichen, also eigentlich kam ja als allererstes die Frau Holz, die Cathie Wood. Dann kam Jan Beckers und hat das im Prinzip auch so nachgemacht, was sie da gemacht hat. Und meiner Meinung nach springt der Herr Thelen jetzt im Prinzip drauf auf.
Und ist drauf aufgesprungen, ne?
Ja, ist drauf aufgesprungen, stimmt, hast recht.
Ende 2021, ja.
Stimmt, ist drauf aufgesprungen, war das jetzt Plusquamperfekt?
Nee, ist aufgesprungen worden, ja.
Es ist aufgesprungen worden. Nein, aber er hat besser performt als die. Also ich habe mir das mal angeguckt, wenn ich einfach mal so seit Launch schaue, liegt er, hat er 40% verloren, aber Frau Holz und Jan Beckers haben 50% verloren. Und dementsprechend hat er zumindest die Peer Group outperformed, aber wie du sagst, also gegen Nasdaq liegt da hinten, gegen irgendwelche Tech-AI-ETFs, hatte ich mal ein paar angeguckt, liegt da auch überall hinten. Also den Verlust selber würde ich ihm gar nicht zum Vorwurf machen, da hat er einfach einen relativ blöden Zeitpunkt halt erwischt, mit einem Tech-Only, mit so einer Sektorwette bist du halt abhängig davon, was der Sektor macht. Die Werbung, die für diesen Fonds gemacht wurde, ist natürlich Bullshit, also er nimmt da Unternehmen auf, die, wo er sich sicher ist, dass die, wie war das, in 5 Jahren verzehnfachen oder so, ich übertreibe ein bisschen, aber das ist natürlich schon
hart. Nee, ich übertreib's nicht, ich glaube, das war der Claim gewesen. Nee, wirklich, also
ja, ja, irgend sowas war es.
Das haben sie in dieser Steuerung F-Doku, haben sie das mal aufgegriffen, ja.
Ja, das ist natürlich, ist hart an der Grenze. Aber wenn ich mir die Werte angucke, ich kenne ehrlich gesagt nicht alle, aber hier 360 Digitech, das ist eigentlich so ein klassisches chinesisches Consumer-Loan-Unternehmen, das, glaube ich, auch sehr viele Hedgefonds drin haben. Also das scheint mir zumindest auf den ersten Blick jetzt halt nicht so absurd zu sein, aber ist halt eine komplette Sektorwette.
Ja. Sehe ich auch so. Also ich weiß nicht, warum er immer wieder in diese Privatanlegerrichtung geht. Also, ja, auch mit diesen Crowdfunding-Sachen. Ich meine, er hat, ja gut, keine Ahnung. Ich bin da echt kein so großer Fan, weil ich finde so, der Diskurs passt halt irgendwie nicht so. Aber gut, okay.
Anyways. Ich glaube, er geht deswegen in die Privatanlegerrichtung, weil institutionelle sind im Zweifelsfall unprofessioneller teilweise, als man denkt. Aber im institutionellen Bereich gibt's halt doch, sag ich mal, deutlich bessere Opportunitäten als ein 10x-DNA-Fonds.
Ja. Eine sarkastische Bemerkung kann ich mir jetzt aber nicht verkneifen. Ich bin persönlich dann doch froh, dass er nicht die Aktienrente managt, denn er war ja auch auf der Hochzeit von Herrn Lindner. Ja, ich glaube schon. Also laut Bild-Zeitung oder irgendeiner anderen Zeitung. Und zum Glück hat er da nicht das Mandat für die Aktienrente. Klammer zu. Sonst wären wir nämlich alle mit drin.
Das stimmt.
Ja, starten wir mal ins Marktzeugs rein. Wir haben ja schon ein paar marktrelevante Sachen. Das können wir auch noch besprechen, wenn du möchtest.
Das müssen wir noch besprechen. Da habe ich mich richtig gefreut auf die Frage. Aber machen wir erst das.
Ja, wir haben ein Video zur vermögenswirksamen Leistung gemacht und als Beamter bekommt man ja 6 Euro, jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, 6,54 Euro, glaube ich. Oder 6,64 Euro. Irgend sowas. Vorne eine 6, hinten eine 4. Und da wollte ich natürlich von dir wissen, bekommst du dieses Geld an vermögenswirksamen Leistungen? Und wenn ja, wie legst du es an? Nein, warum?
Weil es in Baden-Württemberg irgendeine Sonderregel gibt, dass Beamte ab einer bestimmten Stufe diese vermögenswirksamen Leistungen nicht bekommen.
Das ist ja eine Frechheit.
Deswegen habe ich dein Video gesehen, ich habe es mir aber nicht angeguckt, weil da habe ich mich das so geärgert, dass ich die 6 Euro irgendwas nicht kriege. Da möchte ich den Aufruf tätigen an meinen Finanzminister hier im wunderschönen Baden-Württemberg, der auch auf der Invest sein wird, der Daniel Bayers, wo 6,50 Euro vermögenswirksame Leistungen.
Okay, sehr gut. Ja, was hältst du insgesamt von vermögenswirksamen Leistungen? Ich finde, das ist halt so ein Riesen, irgendwie hat keiner Bock drauf, habe ich das Gefühl, aber irgendwie ist das noch so ein Relikt aus der Vergangenheit. Also ich weiß, als ich damals im Strukturvertrieb war das immer so, hey, Geld kostenlos, bla bla bla, mit staatlichen Förderungen und so weiter und so fort. Aber keine Bank hat ja mehr Bock drauf. Also es gibt ja keine vermögenswirksamen Leistungen, Banksparpläne mehr, kaum mehr, außer irgendwelche speziellen Volks- oder Sparkassen, Volksbank oder Sparkassen. Das machen die aber, glaube ich, auch nur, um ihren Kunden einen Gefallen zu tun. Und dann noch so ein paar Fintechs, nischige Fintechs, die es mal. Und Bausparkassen lieben es natürlich. Aber that's it, oder?
Ich finde das grundsätzlich eigentlich gutes Konzept und Spaß beiseite, es macht natürlich keinen Sinn, dass ich das kriege. Also ab einer bestimmten Stufe bei Beamten, glaube ich, brauchst du sowas nicht oder kannst du es jetzt auch nicht rechtfertigen, warum du sowas bekommen solltest. Aber ja, wie du sagst, also die Verträge sind meistens Mist, oder? Also du bist ja dann an irgendwelche strangen Anbieter gekoppelt, die noch schöne Kostenstrukturen da drüber legen.
Also du kannst es ja auch in ETFs investieren. Da gibt es in Deutschland 2 Anbieter, also wo du die ETFs selbst aussuchen kannst. Comdirect und Finvesto, doch Finvesto, genau, die laufen aber beide über die Ebays und dann gibt's noch ein paar Robo-Advisor, die das machen. Ich glaube Ginmon und hier von Finanzen.net, wie heißen die nochmal? Oscar.
Oscar, das ist Scalable, oder? Ja, doch, Scalable, glaube ich.
Genau, Scalable ist da im Hintergrund. Und also als Vermögensverwalter. Und ich glaube, bei den Robos kommen keine monatlichen Kosten auf, aber bei den VL-Sparplänen schon. Also VL sollte man natürlich dann machen, wenn du es geschenkt kriegst vom Arbeitgeber. Genau. Klar, kannst nichts verlieren. Aber extra dafür ein Depot aufmachen, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Außer du bist wirklich unter der Beitragsbemessungsgrenze von, ich glaube, 20.000 Euro. Zuverstanden Einkommen. Das heißt nicht Beitragsbemessungsgrenze, das heißt irgendwie anders. Also dann kannst du nämlich eine Arbeitnehmer-Sparzulage kriegen. Das ist so eine staatliche Förderung. Aber da liegst du in der Regel auch nur, wenn du Student oder Azubi oder sowas bist. Weil die 20.000 Euro hat man ja relativ schnell voll. Von daher, ja,
bürokratisches Monster. Wenn du irgendwie Teilzeit arbeitest vielleicht, stimmt, ja. dann du kannst dich sowas ja vielleicht schon lohnen. Aber wie du sagst, bürokratisches Monster wahrscheinlich. Und das wissen auch viel zu wenig Leute. Und wieder gut gemeint, aber schlecht umgesetzt.
Ja, und es ist halt seit Jahren nicht inflationsangepasst worden. Also diese 40 Euro, die gibt's ja schon seit ewig. Also seit ich vermögenswirksame Leistungen kenne. Und das wurde ja nie angepasst. Und wenn du es durch die Inflation runterrechnest, dann bleibt nicht mehr viel übrig.
Perfekte Frage an den Finanzminister gewesen.
Wo ja, Inflationsausgleich? Wo Inflationsausgleich aus den vermögenswirksamen Leistungen, ja. Nächstes Mal.
Die Wochenhighlights.
Gut, jetzt aber Marktzeugs.
Marktzeugs, endlich. Die Welt, es ist in so viel verrückte Sachen passiert, Thomas.
Echt?
Ich bin verschlafen. Ja, haben am Dienstag aktuelle Inflationszahlen aus USA bekommen. Mhm. Und die waren im Wesentlichen wie erwartet. Das fand der Markt aber scheiße, weil der Markt hat erwartet, dass es besser wird als erwartet. Genau. Mhm. Das ist er zu verwöhnt gewesen schon und jeder hat irgendwie geglaubt, dass es ein bisschen besser wird. Und richtig schrecklich waren dann am Donnerstag gestern, waren die Erzeugerpreise, also PPI, Producer Price Index, also im Prinzip vereinfacht Inflation zwischen zwei Unternehmen, nicht zwischen Unternehmen und Endkunden, keine Konsumentenpreise. Und die sind deutlich über den Erwartungen reingekommen. Also man hat
Inflation höher als gedacht.
Ja, ja. Ist zwar am Fallen im Vergleich zum Vormonat gewesen, aber
weniger schnell.
Genau, weniger schnell, deutlich, deutlich langsamer. Mhm. Dann hat an demselben Tag noch die böse Frau Loretta Mester, die sitzt im FOMC, Cleveland Fed-Chefin, die darf zwar dieses Jahr nicht abstimmen, aber reden halten darf sie. Und die hat auch nochmal gesagt, es ist alles scheiße und sie hätte am liebsten 50 Basispunkte erhöht, statt nur 25 beim letzten Mal und Zinsen müssen höher und alles kacke. Ja, und dann kamen auch noch, wann war das, glaube ich, Mittwoch, Retail-Sales rein, die waren auch besser als erwartet. Also im Prinzip, es sieht alles viel besser aus auf der Konsumentenseite, wirtschaftlich in USA, Inflation aber eben leider auch. Und deswegen glauben jetzt die ersten Banken wie Goldman, dass wir mehr Zinserhöhungen sehen, als wir bisher gedacht haben.
Also es sieht besser aus als gedacht, aber den gierigen Kapitalisten reicht es nicht.
Ja genau, wir wollen ja, dass den Leuten schlecht geht. Also das ist ja, ohne das Böse zu meinen, das offizielle Ziel der Notenbank. Wir brauchen mehr Arbeitslose, weil so können wir die Nachfrage vernichten und dann Inflation bekämpfen. Und wenn es den Leuten aber besser geht und die ganz viel Geld ausgeben auch noch, dann ist das aus Notenbank-Sicht so, wie sagt man, fällt das Wort nicht ein.
Böse, das
ja, klingt. Ja, böse. Ich dachte, wir wollten ein cooles Fachwort benutzen. Aus Notenbank-Sicht auf jeden Fall alles scheiße.
Das war das Fachwort.
Das war das Fachwort,
okay. Genau. Ja, jetzt, okay, was hat das also für den Markt bedeutet? All in, together. Markt hat Panik, dass die Zinsen noch eine Zeit lang weiter steigen können und das mag der nicht so.
Ja, das Verrückte ist ja, wir haben seit einigen Wochen so ein Decoupling. Also normalerweise, das vergangene Jahr hat man ja immer schön gesehen, wenn die Zinsen nach oben sind, also zum Beispiel die Anleiherenditen von Staatsanleihen meint man da meistens, dann fällt der Markt. Also hat sich genau invers verhalten. Mhm. Und seit ein paar Wochen steigt der Markt, aber die Zinsen auch. Also jetzt Aktien- und Anleihemärkte sind sich nicht einig, wer recht hat. Der Anleihemarkt sagt, der Aktienmarkt soll tiefer stehen. Der Aktienmarkt sagt, die Anleihezinsen sollten nicht so stark steigen. Und die einzige Erklärung, die man wahrscheinlich hat, ist, dass der Aktienmarkt die Fed frontrunnen möchte. Also quasi, wir glauben, ja, ist alles scheiße jetzt und Inflation fällt langsamer als gedacht und es wird alles scheiße die kommenden Monate. Aber irgendwann ist sie weg. Und dann kommt ja das Gelddrucken zurück. Dann kommen die Anleihekäufe, dann kommen die Zinssenkungen. Und dann willst du halt deine blöden Tech-Aktien haben. Dann willst du dein Palantir haben, die sogar jetzt Gewinn gemacht haben zum ersten Mal anscheinend. Ja, und deswegen kauft der Markt jetzt schon.
Ja, ja. Genau. Was hat Frank Thelen mit seinen 10x-Fonds gemacht? Mit Palantir? Der war doch ein ganz großer Palantir-Verfechter. Also da.
Ja, ist er auch noch. Ist auch noch investiert. Habe ich vorhin gerade kurz beim
Das ist so eine Firma, die ich nie so wirklich verstanden habe. Also ich habe so das Gefühl, die machen doch eigentlich technologiegestütztes Consulting, aber irgendwie. Also ein Freund von mir hat mir mal so ein Palantir-Dashboard gezeigt, was bei denen eingeführt wurde in der Firma. Und der meinte, es wäre schon krass. Also die zapfen einmal, also die sind irgendwie super begabt, alle möglichen Datenströme in der gesamten Firma in kürzester Zeit anzuzapfen. Das geht dann in eine große Maschine und dann klicken die dir alle Dashboards zusammen, die es so gibt. Klingt schon interessant, ja, aber frage ich mich immer, warum kann das andere irgendwie nicht, aber ja, keine Ahnung.
Können andere wahrscheinlich auch, aber ich kenne ehrlich gesagt den Revenue Stream von Palantir nicht genau, aber die sind doch auch im Government-Bereich, glaube ich, sehr tätig.
Genau, viel,
Da kam diese Woche auch der tolle Marco Kalonovic von JP Morgan hat diese Woche auch nochmal irgendwie geschrieben, er glaubt, dass der Markt grundsätzlich die geopolitischen Risiken unterschätzt und eigentlich sollte das seiner Befürchtung nach, könnte das dieses Jahr alles wieder aufflammen und ich meine, sowas ist natürlich für so ein Unternehmen im Sicherheitsbereich super.
Ah ja, okay, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast ja auch jetzt hier Officials vom Pentagon, die nach Taiwan gereist sind, nach diesen Auseinandersetzungen mit den Ballons, ne? Das, was ja auch wieder für schöne Tension sorgen könnte.
Oder ja, und der Speaker vom Haus, der Kevin McCarthy, 15. Wahlgang, glaube ich, der möchte jetzt auch das machen, was die Frau Pelosi gemacht hat und unbedingt auch Taiwan besuchen.
Naja, ich weiß nicht.
Ich denke, die werden vorher short gehen noch und dann passt's ja.
Ja, dürfen die das? Das ist ja so dein Lieblingsthema, ne? Handel oder Inside-Handel von Kongressabgeordneten.
Von ihren Frauen und Männern.
Ach so, die sie selbst nicht, okay.
Ja, Frau Pelosi handelt nicht, das macht ihr Mann. Ihr Mann handelt.
Ah, okay.
Sie sagt ihm dazu auch nichts. Sprechen nie über solche Sachen.
Ja, würde ich auch nicht. Wer spricht denn schon über den Markt am Essenstisch? Also bei uns nicht. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht zu Hause.
Ausschließlich geht's nur um den Markt. Meine Kinder finden das irgendwie alles noch uninteressant. Aber ich bin am Arbeiten. Ich bin am Arbeiten, sie dafür zu begeistern.
Sehr gut. Wann hast du sie so weit, dass sie ihr Depot endlich mal selbst übernehmen? Ich meine, wie alt sind sie jetzt? 2 Jahre? Ich meine, das reicht jetzt
einfach. Also, ne? 11 Monate.
11 Monate. Ja gut, okay. Haben sie noch ein bisschen.
Du, andere Leute machen Tischgebet. Wir beten zum Markt, bevor es zum Essen geht.
Sehr gut, sehr gut. Und erhört er eure Gebete in der Regel?
Leider nein.
Schade. Na gut, was haben wir sonst noch? Vielleicht ein bisschen weniger interessante News, aber am Kryptomarkt, ich höre wieder ein bisschen mehr und mehr von Krypto. Die Krypto-Space scheint wieder erwacht zu sein.
Oh ja.
Ich glaube, okay, gut, gestern habe ich auf CoinMarketCap geguckt, da waren wir noch 12% im 7-Tages-Durchschnitt hoch auf dem Bitcoin, jetzt sind es nur noch 9, also heute nicht so ein guter Tag. Aber wieder über 20.000-Dollar-Marke. Und
25 ja. Oder gut, 20.000 auch, aber kurz
jetzt sind es 25. Gerade aktuell sind es 23.000 okay. Dollar.
Da ja. Kommt
drauf an, wo man guckt, in Bitcoin.
Ich habe gerade nachgeguckt, mein Krypto-Portfolio ist minus 3,86% nur noch.
Insgesamt.
Aber ich habe auch erst vor einem Jahr angefangen.
Muss ich dir gestehen, ich weiß gar nicht, welche Rendite ich bei meinem Krypto habe, muss ich dir gestehen, weil ich habe über verschiedenste Börsen immer gekauft und alles auf meinen Ledger geschoben immer. Und der kennt ja die Einstandskurse nicht. Von daher habe ich keine Ahnung, wie sehr ich da im Plus oder im Minus und so weiter bin. Aber ist ja egal. Ich meine, sobald genug da ist für den Lambo, dann ist genug da für den Lambo.
Vom Gefühl her, ist es ein Luxemburg, ist es ein Saarland? Kannst du das so?
Wie in meinem Portfolio, ja. Mein Portfolio schwankt täglich ein Saarland, ja, im Bitcoin-Bereich, genau.
Aber da gab es ja noch einen Skandal, hast du das mitbekommen von Krypto? Fällt mir jetzt gerade spontan ein.
Nee, erzähl.
Es gibt ja diese Kryptobörse Bison von der Börse Stuttgart.
Ja, wo wir gesagt haben, wenn die Scheiße bauen, dann veröffentlichen wir die Adresse von Richie von der Börse Stuttgart.
Genau. Bison hat anscheinend rückwirkend relativ viele Affiliate-Werbepartnerschaften gekündigt. Und das gab einen Aufschrei in der Finfluencer-Welt.
Ja, bei uns auch. Also, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf oder ob wir da ein NDA drauf haben. Wir machen jetzt einfach mal so, als dürfte ich sagen. Ja, bei uns auch. Also, ich weiß nicht, also ja. Arno hat irgendwas gestern noch beim Essen gesagt, von wegen, dass sie es ganz gekündigt haben oder irgendwas. Er war ja immer so die Fraktion gewesen. Da sieht man jetzt so ein bisschen die unterschiedlichen Mentalitäten. Ich war ja immer Fraktion Selbstverwahrung. Ne? Mhm. Ich will meine Krypto selbst verwahren. Das ist die Idee hinter Krypto. Und ich habe keinen Bock, dass es auf einer FTX rumliegt und ich dann wie Aaron Troschka, also weiß nicht, ob du den kennst, so ein Influencer, 50.000 Euro bei FTX verliere. So. Und Arno ist die Fraktion, nee, ich traue mir das nicht zu, wenn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meinen Ledger verschussle. Ich muss mal eine lustige Story zu Arno erzählen. Wie gesagt, er hört den Podcast ja sowieso nicht. aber jedenfalls hat er sein Geld da liegen gehabt und hat gesagt, so jetzt, wo die Affiliate-Provision gecuttet haben oder ganz aufgelöst haben, ich weiß nicht mehr, traut er denen nicht mehr und deswegen zieht er seine ganze Kohle von Bison, also nicht seine Kohle, aber seine Kryptowährung, die er dort hat, hat er dann von Bison auf den Ledger gezogen. Das können wir leider als Bewertungskriterium bei uns nicht mit aufnehmen, weil ja, das wirkt so ein bisschen gefärbt, ja. Und lustige Story zu Arno, der ist ja schon deutlich länger in Krypto drin als ich, ich glaube 2014 oder so. Und der hat sich dann mit damals hat er beschwert sich immer, dass er damals noch nicht genug Geld hatte, um Kryptos zu kaufen. Also sonst hätte er, also er hat zwar gute prozentuale Rendite, aber in Geld ist es noch kein Luxemburg. Und er hat dann seinen privaten Key aufgeschrieben und in den Bilderrahmen bei seinem Bruder in der Wohnung versteckt. Und so als Sicherheit. Und sein Bruder ist dann umgezogen und hat ihm so ein paar Wochen später Bescheid gesagt. So, ja, ich bin jetzt umgezogen und so. Hast du den Bilderrahmen mitgenommen? Was für ein Bilderrahmen? Naja, in dem Bilderrahmen hatte ich doch dieses Bitcoin-Dings. Ach nee, scheiße, den habe ich vergessen. Scheiße. Und dann musste er sich eine neue Wallet anlegen und das übertragen. Oder sein Bruder ist nochmal in die alte Wohnung. Ich weiß nicht mehr, was genau der Fall war, aber das war wieder so ein typischer Case. Und seitdem hat er sich, glaube ich, gesagt, komm, ich suche mir eine sichere Börse aus und lass dann dort die Kohle liegen. Das mal zum Thema. Aber ja, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass Influencer sich darüber beschwert haben, dass es jetzt keine Affiliate-Provision mehr gibt. Weil das ist jetzt auch nicht so selten ist, dass man mal eiskalt gedroppt wird von seinen Partnern.
Nee, vor allem, glaube ich, ehrlich gesagt, glaube ich, haben die alle gedroppt. So hatte ich das verstanden. Also ich hatte die letztes Jahr, habe ja noch nie viel gemacht, 2-3 Mal den Link geteilt, mache ich ja jetzt auf Instagram nicht mehr. Und dann haben sie mir auch irgendwann vor Wochen schon mal geschrieben, ja, dass das gekündigt worden ist. Aber boah, ist halt so. Aber es hat anscheinend Wellen geschlagen.
Und jetzt, wo wir im Kryptobereich sind, da kann man wirklich von Clownshow reden. Die Gründer von Nuri, ehemals Bitwala, wohl bemerkt, eine Kryptobörse, die pleite gegangen ist, also hieß ursprünglich Bitwala, hat sich dann in Nuri umbenannt, ist dann pleite gegangen.
Die haben Lending gemacht, oder?
Genau, haben Lending gemacht und sind dann pleite gegangen, Berlin-based, haben jetzt die glorreiche Idee gehabt, einfach eine neue Kryptobörse ins Leben zu rufen, nachdem die alte zugemacht wurde, und die einfach Bitwala zu nennen. Also back to the roots.
Also wie Frank Thelen mit dem neuen Fonds, das ist doch super Idee. hat Tiger Global und Softbank schon investiert?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall spannende Sache. Würdest du dein Geld dort anlegen? Also vielleicht zahlen die jetzt Affiliate-Provisionen?
Das ist natürlich das Einzige, auf was es ankommt. Nee, also ich meine, die Frage wäre natürlich, die sind ja wahrscheinlich deswegen pleite gegangen, weil die eben Lending betrieben haben. Das macht ja zum Beispiel Bison und auch, glaube ich, viele andere deutsche Kryptobörsen oder Broker, die Kryptos haben, wie Just Trade oder Trade Republic oder sonst was, oder Scalable, wobei Scalable hat ja keine echten Kryptos. Die machen das nicht. Das heißt, da besteht dieses Risiko dann nicht. Ich weiß ja nicht, ob diese Bitwala-Leute das wieder machen wollen, aber also
das mit dem Lending würde
ich wahrscheinlich nicht machen.
Ja, das Problem, also genau, also die Bitcoins, die dort waren, muss man ja sagen, also die waren eine der ersten Börsen, die dir eine eigene private Wallet, du konntest aussuchen, ob du eine eigene private Wallet wolltest oder eine Custody, also dass die das für dich aufheben.
Ja.
Also die Kryptowährung. Diese Wahl hattest du und was du dann machen konntest, ist deine Kryptos lenden oder staken. Also staken ist ja die Coins, die auf Proof of Stake laufen, sowas wie Ethereum jetzt und viele andere. Wenn du die da hinterlegst, kannst du damit verdienen. Und Lenden ist halt, wenn du sie verleihst. Also Bitcoins kann man ja nicht staken, die kannst du ja nur verleihen, um sie dann für Krypto-Derivate-Geschäfte zu nutzen. Die Teufelsküche quasi von Krypto. Mein Spaß. Und da gab es dann den Anbieter Celsius und mit dem haben sie zusammengearbeitet und der ist dann irgendwie hops gegangen aufgrund von, ich weiß nicht mehr was, also irgendwelche Mechanismen sind da losgetreten worden. Ich glaube, das war doch mit diesem, ich weiß es nicht mehr, Terra Luna. Ich glaube, Terra Luna hat es so ein bisschen ausgelöst, wenn ich mich nicht ganz irre. Und Nuri hat die einfach nur angedockt gehabt und viele Kunden hatten dann dort ihr Geld und das war dann eingefroren und teilweise haben sie es auch nicht mehr zurückbekommen. Und das hat dann zur Insolvenz geführt, weil es zu einem Bankrun geführt, also erst hat es zum Bankrun geführt und dann zur Insolvenz, ja.
Aber die Leute, die eine eigene Wallet hatten, die waren die safe oder?
Genau, also wenn du deine Kryptowährung einfach nur dort hattest, sowohl Custody als auch Self-Custody, das war safe, also was tatsächlich nur weg war oder teilweise weg, ich glaube, das ist immer noch im Disput, waren diese Lending-Sachen, ja.
Ja. Okay.
Und da macht es natürlich Sinn zu sagen, hey, komm, wir fangen einfach mal von vorne an. Weiß nicht. Ich sehe, wie wenn unser Podcast floppen würde und wir machen dann einfach mal
Marc Flüster 2.0.
Marc-Geschrei,
genau. Marc-Geschrei, war ja ursprünglich auch mal die Idee, das so zu nennen.
Genau, genau. So, ja, das war der kleine Einschub zum Thema Crypto.
Geschichten aus dem Goldman Garten.
Holger, was hast du uns diese Woche mitgebracht?
Ich habe diese Woche einen jungen Mann mitgebracht, den wir mal interviewt hatten vor sehr, sehr langer Zeit. Und dieser junge Mann kam von einer, sage ich mal, der deutschen großen Elite-Privatuniversitäten, überspitzt formuliert. Also es gibt ja zwei bekannte, die WHU und die European Business School.
Da muss ich korrigieren, es gibt drei bekannte.
Die Frankfurt School natürlich auch noch selbst. Das ist ja die beste von allen, deswegen habe ich die jetzt
extra. Danke.
Genau, jedenfalls kam der junge Mann von einer dieser Universitäten und um ehrlich zu sein, zumindest damals bei mir am Securities Floor, also nicht im M&A, sondern im Markets-Bereich, hattest du es da immer ein bisschen schwer, wenn du von diesen Unis kamst, weil die überspitzt formuliert alle gehasst haben. Schon wieder einer von denen. Die schauen alle gleich aus. Das sind alles Klone.
Okay, geil.
Aber dann kam auf jeden Fall einer und der hatte dann wirklich so schön alle Vorurteile erfüllt. ein Kollege hatte den zuerst interviewt, kam dann runter und sagt, wow, also für uns ist der nix. Holger, magst du den mal anschauen? Bin ich hochgegangen und dann saß er da schon auf seinem Interviewstuhl wie Gott in Frankreich oder wie man so sagt, so schön zurückgelehnt, in der einen Hand das iPhone. Ich komme rein, dann legt er das iPhone vor sich so auf den Tisch, bleibt so zurückgelehnt. Und ich dachte mir schon in dem Moment, was ist das für ein Vollidiot? Und alle Vorurteile haben sich dann Gott sei Dank fast schon bestätigt. Also ich habe ihn dann gebeten, sich vorzustellen. Hat er sich vorgestellt.
So Checkliste gemacht, ja. Vorurteils-Checkliste.
Genau, erst mal bitte vorstellen lassen. Hat er sich vorgestellt, war okay. Dann ein bisschen interviewt, kam zu Derivate, wusste er, glaube ich, einfach nicht viel. Also war dann für uns nichts. Bin runtergegangen, hab nächsten Kollegen, hey, magst du dir noch angucken? Drei Leute haben wir immer mal gesagt, sollten so jemanden gesehen haben. Ja, er guckt sich ihn auch an, geht hoch. Fünf Minuten später kommt er wieder runter. So ein Interview geht normalerweise schon deutlich, deutlich länger. So, was ist denn jetzt los? Ja, ich habe ihn heimgeschickt. Was passiert? Mein Kollege ging rein und hat gesagt, ja, stell dich doch mal vor. Und dann sagt er, dann hat sich der da vorgestellt, aber wirklich so mega demotiviert. Und dann, also Stimme meines Kollegen, dann habe ich ihn gefragt, du, sag mal, das war jetzt die demotivierendste Vorstellung, die ich jemals erlebt habe. Und der Kandidat so zurückgelehnt in seinem Stuhl. Ja, weißt du, wenn du es schon zweimal am Tag gemacht hast, dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr.
Geil. Und dann hast du ihn natürlich gefragt, also gehst du auch nicht davon aus, dass es hier repetitive Tätigkeiten gibt.
Also es war, manchmal frage ich mich echt bei so Leuten, was bei denen falsch im Kopf ist. Also ich glaube, vielleicht haben viele Leute einfach den ganzen Tag Schmerzen im Kopf und müssen sich deswegen so verhalten. Aber was in der Welt glaubt, lässt dich glauben, dass das die richtige Antwort auf so eine Frage ist. In einem Interview, wo du ja anscheinend rein möchtest. Ich verstehe es nicht.
Ja, ich habe sehr viele Interviews selbst gemacht, also im Sinne von als Kandidat und was heißt der, schon ein paar. Und wenn du dann überlegst, was da, oder halt auch in live mit vielen Leuten drumherum, wo du dann halt andere Kandidaten siehst, die dann halt auch sehr nervös sind und so weiter, wo du dir denkst, boah, es gibt schon viele Leute, die für diesen Job kämpfen. Und zwischendurch siehst du auch immer mal so Leute, wo du dir denkst, boah, wie kann der so krass selbstsicher sein? Also wirklich so Leute, die komplett überzeugt sind, die wissen ganz genau, die kriegen das Ding auf einem silbernen Tablett serviert. Und das verunsichert dich dann als Kandidat auch so ein kleines bisschen. Was aber sich im Nachhinein festgestellt habe, ist, dass die dann nicht den Job bekommen und du quasi komplett für nichts verunsichert hast, ne?
Ja,
schon ziemlich beeindruckend. Ja, von daher, Leute, es gibt ja immer wieder so Zahlen, die kursieren, so bei Goldman haben eine 99-prozentige Ausschlussquote oder keine Ahnung, wie da die Quote ist. So einer kommt durch auf 500 Bewerbungen. Aber wenn du dir mal halt überlegst, was da teilweise für Bewerbungen dabei sind, dann macht diese Zahl so ein bisschen weniger Angst. Also wir haben immer so fette Printouts bekommen mit keine Ahnung wie viel 100 CVs. Und die blätterst du halt wirklich so durch, so nach dem Motto, und suchst dir halt immer so einen Aufhänger, warum diese Person jetzt nicht. Und meistens gibt's halt schon sehr fette
Red Flags oder No-Gos.
Ja. Falscher Name, also der Firma und solche Dinge halt,
ja. Hatte sich einer bei uns mal bei der Coburg beworben, das war das Beste.
Ah, hast du mir erzählt, ja.
Habe ich geschaut. Ja,
das Logo ist ähnlich, ja. Ähnliche Farbe. Ja, dann habe ich auch nochmal eine kleine Story, ist jetzt nicht so krass spektakulär, hat aber auf jeden Fall dafür gesorgt, dass mir das Herz unglaublich in die Hose gerutscht ist. Und zwar hatten wir einen Executive, ich habe auf einem Deal gearbeitet im Infrastrukturbereich, und da hatten wir einen Executive Director, der da ziemlich viel Ahnung hatte. Und da haben wir so ein Valuation Deck gehabt. Also ich war quasi verantwortlich für die Präsentation zu machen, und ein VP, ein Vice President, hatte quasi die Hand auf dem Model gehabt. Und das habe ich alles schön in Slides zusammengetragen, so dass man schlussendlich, dass wir halt dieser Firma zeigen konnten, wie wir sie valuaten, was so die Upsides, Downsides, bla 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 sind, wie man das halt so macht. Kurztaste, also habe das Kürzel von diesem Executive Director in die Mailbar reingetragen, habe so gesagt, hey, willst du mal drüber gucken? So ganz, ganz, ganz kurz angebunden, ja. Und PDF drauf, PPT drauf. Meistens gucken die Executives sich sowieso nur PDFs an, aber zur Sicherheit, falls er doch mal Lust hätte, einen Typo anzupassen, die PDF dazu. Wunder sollen ja geschehen. Senden geklickt, fertig. Entspannt zurückgelehnt. Ich habe noch einen Director, hatte ich noch mit dem Copy gehabt. Der kommt dann ziemlich nervös und ziemlich schnell zu mir ins Büro rüber, sagt, du hast den falschen, ich nenne jetzt einfach mal fake-mäßig, Christian reingetaggt. Mir sagt das Herz komplett in die Hose. Ich guck in den Mail, in die Sendbox rein und sehe so, scheiße, ich habe das an einen Kunden geschickt, der, aber einen anderen Kunden, also einen Kunden, wo wir vorher einen Deal hatten, bei einem Public Transport Unternehmen in Frankreich, der genauso hieß, der also auch Fake-Name jetzt wieder Christian hieß, ne? Und da ist mir sowas von das Herz in die Hose gerutscht, ich sage, scheiße, das ist ein kompletter Valuation Report, wo wirklich alles drin ist, also wirklich, wie viel die Firma wert ist und so weiter. Und der glückliche Zustand an der Sache war gewesen, dass dieser Typ, also beim Kunden, der Director, jahrelang selbst im M&A gearbeitet hat bei Barclays in London. Und da habe ich ihm gesagt, okay, gut, so ein Shit happens halt. Daraufhin habe ich ihn halt angeschrieben und habe ihm gesagt, hey, die Mail war jetzt nicht für dich gedacht. Wär super nett von dir, wenn du die löschen könntest und mir per Mail bestätigen, dass du es gelöscht hast. Und so, scheiße, der wird jetzt denken, was sind das für unprofessionelle Leute und so weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Die schicken hier Valuations Reports durch die ganze Weltgeschichte. Und er hat mir super entspannt, hat mir geantwortet, gar kein Problem, kann passieren, hab's gelöscht, nicht reingeschaut. Schönen Abend oder sowas in die Richtung. Und da war für mich echt der Abend gelaufen. Ich war so schweißgebadet, bin heimgegangen, hab gesagt, Alter, du bist der größte Loser auf dem kompletten M&A-Geschäft dieses Planeten. Ja, das war so mein Schockmoment.
Das sind aber eigentlich doch so schöne Sachen. Wenn man damals live drin sitzt, dann denkst du dir, jetzt bricht eine Welt zusammen. Aber irgendwie morgen bin ich gefeuert, das war's. Mhm. Machst du schon Gedanken. Und Jahre später kann man aber dann meistens witzig drüber erzählen, weil dann am Ende alles gar nicht so schlimm kam.
Und was ich diesem Director sehr, sehr hoch anrechne, ist, dass es niemandem erzählt hat. Normalerweise sind das ja so Dinge, die machen dann schnell die Runde des Floors und dann bist du quasi eine Woche lang gespött von allen. Ja. Aber er hat es tatsächlich für sich behalten und hat gesagt, komm, shit happens und so. Und er wollte nicht, dass ich irgendwie Schwierigkeiten kriege, nicht, dass es noch irgendwie Compliance mitbekommt oder sowas und die dann noch irgendwie was investigaten oder was auch immer da passieren kann. Das habe ich ihm extrem hoch angerechnet, ja. Also es gibt dann doch noch ein bisschen Loyalität.
Und zwei Wochen später hat dieser Kunde, der die E-Mail gelöscht hat, die Firma komischerweise gekauft, oder?
Genau, zum krassen Discount. Die hat eine Offer gemacht, 20% niedriger. Nee, die waren glücklicherweise gar nicht so im selben Sektor unterwegs und gab da auch keine Leakages, glaube ich zumindest. Ich weiß es aber bis heute nicht. Ja. Gibt es noch spannende Sachen, die nächste Woche anfallen? Oder lassen wir uns überraschen?
Ich lasse mich bei sowas, ehrlich gesagt, es ist wirklich schlimm. Ich bereite mich bei sowas am Wochenende vor und guck mir an, was die Top-Events nächste Woche dann sind. Dementsprechend kann ich dir jetzt gar nicht das Top-Event jetzt schon zurufen. Das ist wahrscheinlich mega peinlich, weil jeder Hörer sich jetzt denkt, oh, ist das hier, da ist ein Vollidiot. Ist doch echt? Klar, dass irgendwie die Sitzung von der Kambodscha-Notenbank ist oder irgend sowas.
Genau. Ja, sei getrost, ich verfolge sowieso nichts in dem Bereich und von daher lasse ich mich genauso überraschen. Lassen uns einfach mal von den Events tragen. Was wir aber schon mal vorankündigen können, ist, dass wir die neue heiße Strategie, reich zu werden, uns genauer anschauen. Denn derzeit kann man zu Spottpreisen von mehreren tausend Euro Kurse kaufen, wie du mit Optionen reich wirst. Und scheint jetzt so ein Trend zu sein. Nicht nur Zero Day, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, sondern Optionsstrategien, die bekannte Dampfwalze, die du mal erwähnt hast. Da können wir gerne nächste Woche mal drüber sprechen. Und dann werden alle Hörer reich und es geht endlich wieder Moon.
What could possibly go wrong?
Genau, perfekter Abschlusssatz. Danke dir, Holger. Also, schönes Wochenende. Bis dann.
Bis bald, dir auch. Tschüss.